selbst die Liebe bist, dir danken wir froh, erbarmender Herr. Du, dessen Wort wahrhaftig ist, dir singen wir zu.
Ich möchte heute einen jeden ganz herzlich begrüßen, der auch gekommen ist, um heute wieder über Gott nachzudenken, über den Himmel nachzudenken, über das nachzudenken, was Gott uns bereitet hat, über sein Wort. Und wir wollen vor dem Anfang noch beten und stehen auf dazu. Ja, wir haben ja schon jetzt die ganze Woche ja etwas über die Zukunft nachgedacht. Vielleicht war es nicht ganz die Zukunft, aber wir haben darauf hingearbeitet, dass wir heute etwas darüber hören, was Gott im Himmel bereitet hat, das himmlische Jerusalem. Eine Herrlichkeit, die ewig ist. Und wir haben es auch schon in den letzten Tagen gehört und wissen es auch, dass diese Herrlichkeit im Himmel, die ist nicht für alle bereitet. In Matthäus Kapitel 25, ab Vers 31 und 32 lesen wir, dass es da einen Unterschied gibt. Matthäus 25, Vers 31 und 32. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle seine heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann Vers 46, da wird vorher genannt, wer diese Fremdlinge sind, und dann heißt es, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Da wird ein Unterschied gemacht. Die einen werden in die ewige Strafe hingehen und die Gerechten in das ewige Leben. Jetzt ist es ganz besonders wichtig, zu wissen, wie bekomme ich denn das ewige Leben? Und diese Frage nach dem ewigen Leben, die hat auch damals schon in der Zeit Jesu die Menschen beschäftigt. Und ich möchte einen Vers lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 25. Da kommt ein Gesetzesgelehrter zu Jesus und fragt ihn diese Frage. Lukas, Kapitel 10, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ich denke, eine der wichtigsten Fragen, die man sich überhaupt stellen kann, weil das Menschenleben auf dieser Erde kurz ist, was kommt danach? Hier dem Mann war es offensichtlich ganz klar, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und er will wissen, wie er dieses ewige Leben bekommt. Es ist leider so, dass heutzutage die meisten Menschen sich nicht mehr diese Frage stellen. Sie meinen, nach dem Tod ist alles aus. Hier wird aber dieses ewige Leben nicht als, es wird als ein qualitativer Begriff verwendet. Es wird im Gegensatz gestellt zum ewigen Tod, nicht zum endlichen Leben, dass das Leben hier aus ist, irgendeinmal, sondern hier heißt es, wir alle leben ewig und der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod oder die ewige Strafe. Das sagt Jesus auch im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, Hebräer 9, Vers 27, und so gewiss ist, den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es wird einmal ein Gericht geben. Es wird einmal entschieden werden, ob der Mensch zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod, zur ewigen Strafe eingehen wird. Und dieser Gesetzesgelehrte, der stellt diese Tatsache nicht in Frage. Es war ihm eine Selbstverständlichkeit, dass es ein ewiges Leben gibt. Und er will nun von Jesus wissen, wie bekomme ich dieses ewige Leben? Und ich denke, er hat die richtige Person gefragt. Denn Jesus ist der, ja, wenn es um diese Frage geht, genau der Richtige. Er ist der absolute Experte, weil er das Leben ist. Nur schade bei diesem Menschen ist, dass er von Jesus gar keine hilfreiche Antwort erwartet. Wir hatten in diesem 25. Vers gelesen, der Gesetzesgelehrte versuchte ihn und sprach. Also er wollte ihm eine Falle stellen. Er wollte versuchen oder sehen, was Jesus auf diese Frage antwortet. Und Jesus, er stellt ihm eine Gegenfrage und er sagt in Vers 26, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du oder wie liest du? Eine Reaktion Jesu, die der Gesetzeskundige wahrscheinlich nicht erwartet hat. Aber seine Antwort zeigt, dass er wirklich im Gesetz bewandert ist, dass er das Gesetz richtig versteht. Er hat die Verse aus 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 und 5, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und von ganzem Willen und mit all eurer Kraft. Und in 3. Mose 19, Vers 18 heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er hat das gut in Verbindung gesetzt. Er kannte sich im Gesetz aus und er hat sehr präzise geantwortet. Er hat nun Jesus gezeigt, dass er das Gesetz versteht. Und Jesus sagt ihm auch, du hast richtig geantwortet, in Vers 28. Ich denke, dieser Gesetzesgelehrte, der hat das bestimmt mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Vielleicht war er auch enttäuscht, dass er Jesus nicht in die Enge treiben konnte. Aber Jesus fügt dem, dass er gesagt hat, du hast richtig geantwortet, noch etwas hinzu. Vers 28, er sprach, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Ein Satz, den der Gesetzesgelehrte auch aus dem Gesetz kennen musste. Denn in 3. Mose, Kapitel 18, Vers 5 steht, wer meine Gebote und Weisungen befolgt, der bewahrt sein Leben. Jesus macht ihm deutlich, du hast alles richtig erkannt, es stimmt, was du sagst, aber es muss auch getan werden, ansonsten nützt dir dein Wissen nichts. Tue das, so wirst du leben. Und diese Aussage gilt auch heute uns. Es ist ganz besonders wichtig, dass wir eine gesunde Lehre haben, dass wir im Wort Gottes genau forschen, dass wir wissen, was die Bibel uns sagt, was Gott uns lehrt. Aber es darf nicht bei dem Wissen bleiben, das hilft nicht. Wenn nicht die Tat unserer Erkenntnis folgt, dann betrügen wir uns selbst. Und dann, dieser Gesetzesgelehrte, er gibt nicht auf. Er stellt dann eine weitere Frage, wer ist denn mein Nächster? Also irgendwie diese Frage nach dem ewigen Leben ist nicht ganz beantwortet worden, nach seiner Meinung. Und nachdem er die Frage gestellt hat, wer ist mein Nächster, erzählt Jesus ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich denke, diese Geschichte ist den meisten ganz gut bekannt. Ich werde die Verse 30 bis 35 lesen. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon, ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn, ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jesus fragt nun wieder diesen Gesetzgelehrten, nach deiner Meinung, wer ist denn der Nächste? Und der Gesetzesgelehrte antwortet wieder richtig. Es ist der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Und Jesus antwortet wieder, dann geh und mach es ebenso. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie hat Jesus jetzt diese Frage nach dem ewigen Leben beantwortet? Hat Jesus diese Frage hier in dem Abschnitt beantwortet oder nicht? Es ist hier die Antwort, ja, wir sollen Gutes tun, dass wir den Benachteiligten oder die, die in eine Notsituation gekommen sind, dass wir denen helfen sollen, damit wir ewiges Leben bekommen? Verbindet wirklich Jesus die Barmherzigkeit mit dem ewigen Leben? Das heißt, je mehr ich helfe, je eher komme ich in den Himmel? Ich meine, dass Jesus das nicht tut. Jesus lehrt deutlich, zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 40, lesen wir so einen Vers, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also nur durch den Glauben an Jesus kann ein Mensch ewiges Leben bekommen. Aber warum sagt Jesus das dem Gesetzesgelehrten hier nicht? Wenn wir jetzt nochmal den Verlauf des Gespräches hier betrachten. Also der Schriftgelehrte, er wollte Jesus versuchen. Er wollte ihn in eine Falle locken. Und eigentlich wollte er gar nicht wissen, wie er ewiges Leben bekommt, weil er dachte, er kennt ja das Gesetz und er hätte dadurch das ewige Leben. Aber Jesus lässt sich nicht in diese Falle locken. Er trifft ihn mit seiner Antwort, trifft er ihm ins Herz. Der Schriftgelehrte, der Gesetzesgelehrte hätte erkennen müssen, das Gesetz oder das, was ich hier gesagt habe, den Herrn und meinen Mitnächsten lieben, das kann ich nicht einhalten. Wenn ich ehrlich bin, muss ich mir eingestehen, dass ich dieses Gesetz von mir aus nicht halten kann. Eigentlich mache ich mich ständig schuldig an dem Gesetz. Aber ohne Jesus gibt es keinen anderen Weg, ewiges Leben zu bekommen. In Johannes Kapitel 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jetzt, als dieser Gesetzesgelehrte ja nicht kapitulieren wollte, er wollte sich immer noch rechtfertigen, erzählt Jesus ihm diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er fordert ihn nochmal auf, zu tun. Und was ist jetzt das, was der Gesetzesgelehrte nicht getan hat, was er nicht erkannt hat? Er hätte Jesus gestehen können und sagen, ich bin zu so einem Tun nicht in der Lage, weil mein Herz von Hass, Stolz und Eifersucht geprägt ist. Er hätte zu Jesus kommen müssen. Er hätte ihm sagen können, ich kann das von mir aus nicht. Und da ist dieser Punkt, wo Jesus sagt, so kannst du das ewige Leben bekommen. Er hat diesen Gesetzesgelehrten darauf aufmerksam gemacht. Wenn du siehst, dass du das Gesetz nicht einhalten kannst, dann musst du zu mir kommen, denn ich bin das ewige Leben. Jesus Christus, der das ewige Leben schenkt, wenn wir an ihn glauben. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die wissen möchten, wie man das ewige Leben bekommt. Und dann sagt Jesus in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus möchte auch heute ewiges Leben schenken. Und dieses ewige Leben, das beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind. Das beginnt schon hier auf der Erde. Er möchte uns retten, wenn wir selbst erkennen, wie unser Herz ist in Wirklichkeit, dass Gott sich dem Überheblichen widersetzt, aber dem Geringen gibt er Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist gekommen zu erlösen. Er hat diese Gnade für uns Menschen geschaffen. Und wer noch nicht dieses ewige Leben hat, der sollte auch heute noch danach suchen. Der sollte auch heute nach diesem wahren und lebendigen Gott suchen, denn der Herr sagt in Jeremia 29, Vers 13 und 14, denn wer mich von ganzem Herzen suchen wird, dem werde ich mich finden lassen. Das wünsche ich uns auch heute, dass wir heute sehen, was dieses ewige Leben ist, was der Herr uns bereitet hat und dass wir dem glauben, der es uns gesagt hat. Wir wollen jetzt noch beten und stehen auf dazu.
Anstatt ewiges Licht aus des Herrn Angesicht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Alles Dunkel der Nacht weicht der himmlischen Pracht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Leib irdische Glück lass ich freilich zurück, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Und was hier ich entbehr, will ich toben nicht mehr, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Leib hier fallen, wird mein Leben vorbei, ruhig aus in der himmlischen Höhe. Und was hier mir verwehrt, find ich oben verwehrt, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. War der Weg auch nicht leicht, doch mein Ziel ist erreicht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Und mein herrlichster Lohn ist Verklärung im Sohn, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Lauf hier fallen, wird mein Leben vorbei, ruhig aus in der himmlischen Höhe. Und was hier mir verwehrt,
ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Morgen. Wir haben ja vor, heute Morgen die Kapitel 21 und 22 im Buch Offenbarung zu betrachten. Wir lesen Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel niederkam. Sie war bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Himmel, die sagte: Siehe, die Zeltwohnung Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen sein Wohnzelt haben, und sie werden seine Volksscharen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch wird es je mehr Schmerz geben, weil das Erste vergangen ist. Und der auf dem Thron sitzt, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte zu mir, schreibe, weil diese Worte wahrhaftig und treu sind. Und er sagte zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Wassers des Lebens geben, kostenlos. Der überwindet, wird alles erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir der Sohn sein. Aber der Feiglingen und Ungläubigen und Gräulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen gehabt hatten, voll der sieben letzten Plagen. Und er sprach mit mir, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er trug mich im Geist fort auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, wie sie niederkam aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lichtglanz war einem höchst kostbaren Stein gleich, wie einem kristallenen Jaspisstein. Auch hatte sie eine große, hohe Mauer, hatte 12 Toreingänge und auf den 12 Toreingängen 12 Engel und Namen darauf geschrieben. Es sind der 12 Stämme Söhne Israels. Vom Aufgang her 3 Toreingänge, von Mitternacht her 3 Toreingänge, vom Mittag her 3 Toreingänge, vom Untergang her 3 Toreingänge. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und an ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir sprach, hatte ein goldenes Rohr, damit er die Stadt und ihre Toreingänge und ihre Mauer messe. Und die Stadt ist im Viereck angelegt. Ihre Länge ist so viel, wie viel auch ihre Breite ist. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und ihre Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist das Maß des Engels. Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war reines goldenes Material, gleich reinem Glas. Und die Fundamente der Stadtmauern waren mit jeglichem kostbaren Stein verziert. Das erste Fundament mit einem Jaspis, das zweite mit einem Saphir, das dritte mit einem Chalcedon, das vierte mit einem Smaragd, das fünfte mit einem Sardonyx, das sechste mit einem Sardis, das siebte mit einem Chrysolith, das achte mit einem Beryl, das neunte mit einem Topas, das zehnte mit einem Chrysopras, das elfte mit einem Hyazinth, das zwölfte mit einem Amethyst. Und die 12 Toreingänge waren 12 Perlen. Jeder der Toreingänge war jeweils aus einer Perle. Und die Straße der Stadt war reines, goldenes Material, durchsichtig wie Glas. Und ein Tempelheiligtum sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Machthaber über alles, ist ihr Tempelheiligtum und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Mal bis hierher. Wir wollen dann später noch weiterlesen, aber zuerst mal bis hierher. Was Johannes hier sah, ist ein neues Jerusalem. Und interessant, wie er dieses neue Jerusalem beschreibt und wie er das gesehen hat, wie das aussieht. Wir haben gemerkt, dass ihre Breite und ihre Höhe und ihre Länge sind gleich. Also das ist ein Kubus, sagt man in der Mathematik. Aber wir können auch sagen ein Würfel. Ja? Also Länge mal Breite mal Höhe ist gleich. Und Das war natürlich ein Bild. Aber alle diese Bilder, die wir im Buch der Offenbarung sehen, haben eine Entsprechung im Alten Testament. Das heißt, alle diese Bilder sind in einer Sprache gesprochen, dass wir immer wieder Gedankenverbindungen zum Alten Testament haben können. Nun, was im Alten Testament ist gleich lang und gleich hoch und gleich breit? Es gibt nur eine Sache, die ich gefunden habe im ganzen Alten Testament, wo steht, es ist gleich lang und gleich hoch und gleich breit. Das ist das Allerheiligste. Das Allerheiligste im Tempel bzw. in der Stiftshütte. 10 Ellen mal 10 Ellen mal 10 Ellen in der Stiftshütte. Und im Tempel war es 20 Ellen mal 20 Ellen mal 20 Ellen. Das ist dann schon größer. Im 1. Könige 6, Vers 20 steht das. Und man merkt hier, aha, hier befinden wir uns in einem Heiligtum. Also das, was Johannes hier sieht, ist ein Heiligtum. Ganz am Anfang heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist ein Ausdruck, der öfters verwendet wird, Himmel und Erde. Das ist eine Welt. Es gab einen Himmel und eine Erde vor der Sintflut. Himmel und Erde vor der Sintflut sind untergegangen, heißt es in 2. Petrus 3. Dann gab es einen Himmel und Erde nach der Sintflut, eine Welt nach der Sintflut. Und dann spricht er hier von einem Himmel und einem neuen Himmel und einer neuen Erde, das heißt eine neue Welt. Und die erste Welt war vergangen. Das Meer, von dem wir in Offenbarung öfters gelesen haben, wo diese schrecklichen Tiere herausgekommen sind, das Meer ist nicht mehr. Und es heißt hier, ich, Johannes, sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herniederkam. Und dann beschreibt er diese heilige Stadt, die zugleich eine Braut ist. Er beschreibt die Braut, die zugleich eine Stadt ist. Und wir erfahren dann, dass in der Stadt, das sind die Erlösten, das lesen wir dann in Kapitel 22, das möchte ich aber jetzt noch nicht lesen. In den ersten Versen in Kapitel 22 erfahren wir etwas über die Bewohner dieser Stadt, das sind all die Erlösten des Lammes. Wir erfahren auch, dass von draußen her nichts hineingehen darf, das unrein ist. In Kapitel 21, Vers 24, da heißt es, die Völker derer, die gerettet wurden, werden in ihrem Lichte wandeln und die Könige der Erde und des Erdlandes tragen ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie. Und ihre Toreingänge werden des Tages nicht geschlossen werden, denn es wird dort keine Nacht sein und sie werden die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und auf keinen Fall wird eingehen irgendetwas Verunreinigendes und was Gräuel verübt und Lüge. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, nur die werden eingehen. Jetzt ist es ganz klar, also drinnen sind die, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Ja, und draußen? Draußen, Kapitel 22, Vers 15, draußen sind die Hunde. Also ich lese jetzt noch am Ende, Kapitel 22, Vers 14. Selig sind die, die seine Gebote tun, denn damit ihr Anrecht sein wird an dem Baum des Lebens und sie eingehen durch die Toreingänge in die Stadt. Aber draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der Lüge liebt und lieb hat und übt. Also es ist hier sehr klar, draußen sind die Verlorenen und drinnen sind die Geretteten. Das wird übrigens auch im Jesaja-Buch so beschrieben. Dort sieht er auch eine neue Welt, ein neues Jerusalem. Und dort sieht er auch, die sind drinnen und draußen sind die Leichen derer, die mit mir gebrochen haben. Der letzte Vers im Jesaja-Buch steht dort. Ja, die werden draußen außerhalb dieser Stadt, dieses neuen Jerusalems, liegen die Leichen derer, die mit mir gebrochen haben und ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Der Herr Jesus hat dieses Bild aufgegriffen, wenn er von der Hölle sprach. Damit ist sehr klar, was gemeint ist. Also draußen ist die Hölle, draußen ist die Verlorenheit und drinnen sind die Gläubigen. Es gibt nur diese zweigeteilte Menschheit, drinnen und draußen. Damit ist aber auch klar, dass die neue Himmel und Erde ist das neue Jerusalem. Diese neue Welt ist das neue Jerusalem und es ist ein himmlisches Jerusalem. Es wird uns beschrieben im Hebräerbrief, Kapitel 12, heißt es ein himmlisches Jerusalem, Vers 22. In Galater 4 heißt es das Jerusalem droben. Sie müssen das jetzt nicht aufschlagen, aber ich sage, es sind einige Stellen, die von dem Jerusalem sprechen. Zum Beispiel also in Galater 4 sagt er, das Jerusalem droben ist unsere Mutter. Also er spricht hier von einem Jerusalem, das droben ist. In Hebräer 12 von einem himmlischen Jerusalem. Und in Jesaja 65, Vers 17 und 19, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann sagt er, ich mache das Jerusalem, ich verwandle Jerusalem in Freude. Das heißt, das Jerusalem wird zu einem Freudenort werden. Also, wenn wir diese Bilder recht verstehen, bedeutet das, dass die neue Welt, die Gott macht, ist das neue Jerusalem. Und da sind alle Erlösten, ja, alle, sämtliche Erlösten, inklusive alttestamentliche Erlösten, neutestamentliche Erlösten, sind dort drinnen. Was hat es mit dieser Stadt auf sich? Ich muss jetzt ein bisschen zurückgreifen. Als Gott Himmel und Erde schuf, am Anfang der Bibel, schuf er einen Garten. Und in dem Garten setzte er den Menschen hinein. Das war das Krönungsstück der Schöpfung. Er hatte alles fertig. Am sechsten Tag, sogar die Tiere hat er alle gemacht. Und jetzt macht er ein Bild von sich selbst. Das muss wunderbar gewesen sein. Gott macht ein Bild von sich selbst und sagt, so, nachdem ich die ganze Schöpfung jetzt fertig habe, mache ich das beste Stück, ich mache ein Bild von mir selbst und setze mein Bild da hinein in die Schöpfung. Und ich setze es in einen Garten. Macht er einen schönen Garten? Dort setzte er das Bild Gottes hinein und er nannte das Bild Gottes Adam. Und die Eva machte er aus der Rippe des Adams, auch nach dem Bilde Gottes. Beide nach dem Bilde Gottes geschaffen. Mann und Frau schuf er sie. Und was hat er gesagt zu ihnen? Das Erste, was er gesagt hat zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch. Ihr sollt herrschen über die Tiere und über die ganze Schöpfung. Das heißt, ich gebe euch diese Schöpfung zur Verwaltung. Und da war dieser Garten. Und was war der Gedanke Gottes gewesen? Der hatte gedacht, jetzt werden die Menschen sich vermehren. Und dann wird nicht nur zwei Bilder Gottes, dann werden es 4 und 8 und 16 und immer mehr Bilder Gottes. Und der Garten wird ganz voll vom Bild Gottes sein. Überall Gottes Bild zu sehen. Und wenn der Garten zu klein wird, was macht man dann? Ja, kein Problem. Er hat ja dem Adam gesagt, er soll den Garten pflegen und bewahren und bebauen. Also dann wird der Zaun ein bisschen nach weiter versetzt, wenn er zu klein wird. Dann wird der Garten größer. Und wenn das wieder alles voll ist, voller Bild Gottes, dann wird der Garten noch größer. Und wenn das wieder zu klein ist, dann wird er noch größer. Und was hat er gesagt? Vermehrt euch und füllet die Erde, nicht nur den Garten. Das heißt, Gottes Gedanke war, dass die ganze Erde zu einem Garten werden soll. Ganz sicher. Und der Mensch sollte ihn bebauen. Sollte also das, was Gott gemacht hat, darf seine Arbeit darin haben, überall es so schön zu machen, dass die ganze Erde überall gefüllt ist mit dem Bild Gottes. Welche herrliche Gedanke. Es kam dann anders. Die Schlange hat die Eva verführt und den Adam verführt. Eva wurde verführt, Adam hat bewusst ungehorsam gehandelt. Das Bild Gottes wurde zu einem großen Teil zerstört. Und die Menschen haben sich schon vermehrt, tatsächlich. Aber es war nicht das Bild Gottes, das schöne Bild Gottes vom Ursprung, das sich vermehrt hat. Die Menschen haben böse gehandelt und Gott hat die ganze Welt, die ganze erste Welt durch eine Flut vernichtet. Alles, nur Noah blieb übrig. Noah und seine Familie. Er wollte, dass die Menschen in die Arche kommen, aber sie kamen nicht. Wäre noch genug Platz gewesen, man kann das ausrechnen, da wäre viel Platz gewesen für Menschen. Sie kamen nicht. Noah ist in der Arche und die Arche senkt sich auf eine neue Welt nieder, einen neuen Himmel und Erde. Und in dieser neuen Welt, die begann an einem 17. Nisan. Das war das Datum, wird dort angegeben. Am 17. Nisan setzte sich die Arche auf die neue Welt. Und der 17. Nisan, das war ein besonderer Tag. Der 17. Nisan kam später noch einmal, viele Jahre später. Am 14. Nisan wurde das Passafest geschlachtet. Das war ein Freitag. Der 15. Nisan war, das war ein Donnerstag, das war das Passalam, wurde am Abend geschlachtet. Also am Abend des 14. Nisan wurde es geschlachtet. Am Freitag war der 15. Nisan. Am Samstag war der 16. Nisan und am Sonntag war der 17. Nisan. Das war ein Sonntag und das war der Tag, wo der Herr Jesus auferstanden ist. An dem Tag, als der Jesus auferstanden ist, an einem Sonntag, übrigens, Gott hat die Welt an einem Sonntag geschaffen, wissen Sie das? Steht in der Bibel. Er hat 7 Tage gearbeitet und der letzte Tag war ein Sabbat, also war der erste Tag ein Sonntag, oder? An einem Sonntag hat alles begonnen, an einem Herrentag, müssen wir sagen, ja. An einem Herren, Tag des Herrn hat alles begonnen. Heute haben wir auch Tag des Herrn. Da hat alles begonnen. Und die Arche, die zweite Welt, die begann an einem 17. Nisan. Welcher Wochentag steht nicht dort? Aber es war ein 17. Nisan. Und der Herr Jesus ist auferstanden an einem 17. Nisan. Das war ganz sicher ein Sonntag. Und da begann etwas Neues. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Gott hat in Noah neu begonnen und hat von Noah den Abraham genommen und von Abraham den Isaak und den Jakob und den Jakob seine 12 Söhne, das waren die Kinder Israel und die waren in Ägypten und in Ägypten hat er sie herausgeholt, und da hat er sie am Sinai versammelt und hat einen alten Bund geschlossen mit ihnen, den Gesetzesbund mit ihnen geschlossen und beim Gesetzesbund, da hat Gott gesagt, so, und jetzt werde ich mit euch sein. Baut mir ein Heiligtum. Baut mir ein Heiligtum. Das Allerheiligste war gleich lang und gleich breit und gleich hoch. Das war ein kleines Mini-Heiligtum. Aber da war Gott gegenwärtig inmitten seines Volkes. Aber es war immer ein Vorhang dazwischen. Und dann wurde der Tempel gebaut. Das Heiligtum wurde vergrößert. Von 10 Ellen wurden es 20 Ellen. Wurde vergrößert. Der Gedanke der Expansion, der Ausdehnung des Heiligtums, der war schon immer in Gottes Gedanken. Es sollte größer werden. Und dann im Tempel, da gab es dieses Heiligtum. Und dieses Heiligtum, das war alles irgendwie ähnlich wie der Garten Eden. Irgendwie waren Verbindungen. Da war auch, was war im Garten Eden? Da im Garten Eden gab es Wasser. Das Wasser floss heraus von einem Strom, und der Strom, da muss ein wunderschöner, gewaltiger Strom gewesen sein, der teilte sich in 4 Hauptströme, und die haben sich dann wieder, Hauptströme teilen sich in Nebenströme. Und so wurde die ganze Welt von diesem Strom aus bewässert. Jedenfalls, im Eden gab es dieses Wasser, und im Eden gab es einen Baum, der hatte Blätter. Von dem Baum durfte man essen, der Baum des Lebens. Und Blätter, von den Blättern durfte man sich heilen lassen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jedenfalls, die Blätter waren da. Dann gab es Edelsteine. Da gab es ein Land, Havila, da gab es das Gold. Alles in Eden. Und da gab es den Edelstein, den Schofar. Das ist so ein Opal, glaube ich. Also jedenfalls ein besonderer Edelstein gab es dort. Und da gab es die Cherubim. Als Adam und Eva gesündigt hatten, wurde der Garten verschlossen und die Cherubim standen am Tor des Gartens und haben den Garten bewacht. Und jetzt geht mit mir in den Tempel hinein. Im Tempel, da findet man auch das Wasser. Nicht fließendes Wasser, aber es war ein Waschbecken, ein großes, das heißt das eherne Meer. Und dann ging man weiter hinein, dann fand man eine Pflanze, aber die Pflanze war aus Gold. Das war so ein 7 Äste waren das. aber sie waren aus Gold. Ein siebenarmiger Leuchter mit lauter Knäufen und so Blüten, Blütenblätter waren da dran. Es wie ein vergoldeter Baum des Lebens stand da, dieser goldene Leuchter. Und da gab es Gold und es gab Edelsteine. Als der hohe Priester hineinging, glänzten die Edelsteine auf seiner Brust, 12 Edelsteine nach den Stämmen der Kinder Israel. Und da gab es die Bundeslade in den Thron Gottes, da mitten in dem Allerheiligsten. Und vor dem Allerheiligsten standen die Cherubim. Wie die Cherubim am Tor des, vom Garten Eden, so standen hier die Cherubim vor der Lade, bei dem Vorhang. Natürlich waren sie nicht wirkliche Cherubim, sie waren eingewebt in den Vorhang. Aber man konnte sehen, halt, ihr dürft hier nicht weitergehen. Die Cherubim bewachenden das Allerheiligste Gottes. Das war wie, wie ein Gartenheiligtum, ein Mini-Gartenheiligtum dort im Tempel. Jedenfalls in Offenbarung 21 lesen wir von einem Heiligtum, das ist aber nicht 20 Ellen, das ist 12.000 Stadien die Länge, 12.000 Stadien die Breite, 12.000 Stadien die Höhe. Und es ist ein riesengroßes Allerheiligstes, eine neue Welt Gottes. Gott wohnt darin, in dem Allerheiligsten gibt es keinen Tempel. Warum? Ja, weil die ganze Stadt ist der Tempel, da braucht man nicht noch einen Tempel. Gott selber wohnt darin, Gott selber ist persönlich schon der Tempel, aber er erfüllt auch den Tempel. Diese Stadt selber ist ein riesen Allerheiligstes. Und da gab es Baum des Lebens. In Kapitel 22 lesen wir, er zeigte mir einen reinen Fluss von Wasser des Lebens. Also hier ist der Fluss, der erinnert uns an den Garten Eden. Der Fluss, der herausströmt. Und er glänzte wie Kristall und ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und inmitten ihrer Straße und inmitten des Flusses und von den beiden Seiten her war der Baum des Lebens. Jetzt kommt der Garten, der Baum des Lebens, links und rechts, der 12 Früchte brachte. Jeden einzelnen Monat lieferte er seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienten zur Pflege der Völker. Und in dieser Stadt gab es Gold und Perlen, die Perlentore, die goldenen Straßen. Wir merken, eine Gartenstadt aus Gold, das ein Allerheiligstes darstellt und der Thron Gottes ist in der Mitte. Und die Cherubim, wo stehen sie? An den Toren. An den Toren stehen die Cherubim und bewachen die Stadt, genau wie im Garten Eden und genau wie im Tempel. Es ist ein riesengroßer Tempel hier und drinnen dürfen alle Gläubigen sein. In engster Gemeinschaft mit Gott. Das, was im Tempel nie der Fall war. Nie. Jetzt haben sie engste Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, das Bild, das uns hier gezeigt wird, ist ein wunderbarer, riesengroßer Tempel. So groß wie von hier bis Ägypten. Die eine Länge weit über Moskau hinaus, die andere Länge. Und in die Höhe so 240 Mal so hoch wie der Mount Everest. Und wenn man da oben steht, glaube ich, dann schaut die Erde wie ein kleiner Ball aus. Ja, so hoch. Das war diese riesengroße Gartenstadt, ich sage der Gartenstadttempel, das passt am besten, oder? Der Gartenstadttempel, von dem wir hier lesen. Das Ziel Gottes, das Bild des Menschen wiederherzustellen und die ganze neue Schöpfung soll von diesem Bild erfüllt sein. Hier sind Menschen, wo der Herr Jesus Christus wohnt, in den Menschen. Und sie tragen alle das Bild Jesu Christi. Wissen Sie, was mich begeistert an diesem Text? Wir lesen hier, wenn wir ein bisschen hinter den Zeilen lesen, lesen wir hier Jesus Christus. Jesus Christus. Wieso, fragen Sie? Jesus Christus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Am 17. Nisan, am Sonntag, damals im Jahre 30, ist der Herr Jesus aus den Toten auferstanden. Als Erstling der Entschlafenen. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung Gottes. Offenbarung 3, Vers 14 heißt es, der Anfang der Schöpfung Gottes. Offenbarung 1, Vers 5, der Erstgeborene aus den Toten. Jesus Christus ist die neue Schöpfung in Person. Jesus Christus ist das Leben, haben wir heute schon gehört. Nicht nur in ihm ist das Leben, sondern er selber ist das Leben. Und wenn jemand in Christus ist, dann ist er was? Eine neue? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue? Was? Kreatur, eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Also in Christus beginnt etwas Neues. Aber wenn ein Mensch zum Glauben kommt, heute, dann wird er in Christus versetzt. Aber er sieht es noch nicht. Was sieht er? Er hat sich bekehrt. Er ist wiedergeboren. Er ist eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Alles mit Ausnahme der Körper und die äußeren Dinge. Aber innerlich ist alles neu geworden. Aber er sieht es noch nicht. Er kann es noch nicht genießen. Er kann es noch nicht in vollen Zügen erfahren. Er muss lernen, mit einem unsichtbaren Herrn Jesus Christus leben, bis zu dem Zeitpunkt, wenn er in die Ewigkeit hinüberwechselt. Dann wird er den Herrn der Herrlichkeit sehen. Und dann wird all das offenbar. Es ist noch nicht geoffenbart, was wir sein werden, aber wenn es geoffenbart werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, was wir heute schon gesungen haben. Das heißt, wenn hier von der neuen Schöpfung die Rede ist, denken wir ganz fest daran, die neue Schöpfung ist in Christus. Aber sie wird hier offenbar. Hier wird alles offenbar. Wir atmen hier himmlische Luft. Wenn man da das liest, dann irgendwie, man denkt, es ist tatsächlich eine neue Welt. Es ist alles neu. Und es ist Himmel. Es ist nicht Erde. Es ist nicht unsere Erde. Hier auf dieser Erde haben wir kein bleibendes Jerusalem. Hebräer 13, Vers 14. Lasst uns hinausgehen zu ihm und seine Schmach tragen, sagt der Hebräerschreiber. Christus hat gelitten vor den Toren welcher Stadt? Ja, von Jerusalem. Und wir sollen hinausgehen aus welcher Stadt? Aus Jerusalem. So schreibt er zu den Hebräerchristen, sind ja Juden, ja, an die er schreibt. Und damals war Jerusalem noch gestanden. Wir haben hier keine bleibende Stadt, kein bleibendes Jerusalem. Die zukünftige Suche. Als diese Stadt zerstört wurde, war für immer aus mit Jerusalem auf der Erde. Mit dem irdischen Jerusalem war für immer zu Ende. Natürlich wurde dann wieder gebaut, aber eine andere Stadt, die hieß Aeolia Capitolina. So hieß die. Haben die Römer dann die Stadt genannt, als sie irgendwie viele Jahre später dann eine Stadt gebaut haben. Das eigentliche Jerusalem ist jetzt im Himmel. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir, die kommende. Die im Begriffe ist, zu kommen. Und hier sehen wir, wie sie kommt. Da kommt das. Und wir haben ja von dem Vergehen der Hure haben wir ja gelesen. Wir haben ja lange Zeit uns darüber unterhalten in der Woche, wie diese alte Stadt, die Hure Jerusalem, wie die vergangen ist und zerstört wurde. Und hier kommt die Braut, hier kommt das neue Jerusalem. Das alte ist zerstört, das neue Jerusalem kommt. Und dieses neue ist in Christus, aber es ist eine himmlische Stadt. Deshalb bitte erwarten Sie sie nicht jetzt hier, dass wir da hier irgendwo auf dieser Erde diese Stadt finden. Man kann überall suchen, man wird sie nirgends finden. Aber hier, es ist eine geistliche Wirklichkeit, es ist eine himmlische Stadt und die Tore stehen offen. Die Tore stehen offen, heißt es in Kapitel 21, Vers 25, ihre Toreingänge werden des Tages nicht geschlossen werden, denn es wird dort keine Nacht sein. Die Tore des himmlischen Jerusalems sind offen, damit Menschen hineintreten, aber man kommt nur hinein, wenn man im Lebensbuch des Lammes geschrieben ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um in diese Stadt zu kommen. Man muss im Lebensbuch des Lammes eingetragen werden. Und wir wissen, wie das geht. Wir wissen, es geht nur dadurch, dass man geboren wird als einer, der ein Himmelsbürger wird, geboren von Neuem. Ihr könnt das Reich Gottes nicht so empfangen, hat der Herr Jesus gesagt zu Nikodemus. Nikodemus, man kann in das Reich Gottes nur kommen durch eine geistliche Geburt. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, könnt ihr das Reich Gottes nicht erben und nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Irdisch. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Was von Geist geboren ist, ist Geist. Man braucht eine Wiedergeburt, eine Neugeburt. Und da wird man eingetragen in das Buch des Lebens. Wenn man hier auf dieser Erde geboren wird, wird man eingetragen in das Buch vom Gemeindeamt da in Urbach, oder ich weiß nicht, wo ihr habt ihr das Gemeindeamt, da wird eingetragen, ein Kind ist geboren worden, da wird das eingetragen im Buch, in den Büchern dieser Welt. Aber wenn man von Geistlichen geistlich geboren wird, wird man eingetragen in das himmlische Buch und man wird ein Himmelsbürger. Im Philipperbrief lesen wir davon. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Das heißt, das Erbe ist im Himmel. Im Petrusbrief steht, im ersten Kapitel, 1. Petrus 1, da heißt es von der Wiedergeburt, Vers 3, gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, einer lebenden Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichten Erbe, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden, für die Rettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also hier ist die Rede von einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das Wort Erbe kommt von dem israelitischen Wort Erbland. Die Israeliten haben ein Land bekommen. Unter Josua hat jede Familie, jeder Stamm hat ein Land bekommen und von dem Stamm hat dann jede Familie ein Land bekommen und das nannte man das Erbe. Das ist das Erbland, das Erbteil. Aber unser Erbteil ist nicht in Israel, unser Erbteil ist im Himmel. Von dort, also und das in den Himmeln aufgehoben ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden für das Heil, für die Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also, das ist die Erfüllung der Verheißungen. Hatte nicht Hesekiel davon gesprochen? Hatte er nicht gesprochen wir müssen das lesen, in Hesekiel 37, hatte nicht Hesekiel den Israeliten verheißen, was sie erben werden? Hesekiel 37, Vers 24, mein Knecht David wird König über sie sein. Sie werden alle einen Hirten haben und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben, und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder, wie lange? Bis in Ewigkeit. Also es geht um ein ewiges Land. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein, wie lange? Für ewig. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Ein Bund, wie lange? Ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein. Den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden. Und ich setze mein Heiligtum in ihrer Mitte. Für wie lange? Für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein. Und ich werde ihnen zum Gott sein. Und sie werden mir zum Volk sein. Und die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte ist. Wie lange? Für ewig. Wir lesen es fünfmal. Der neue David, das neue Land, der neue Bund, das neue Heiligtum, das wird zweimal genannt hier. Also alles neu und dieses Neue ist immer für ewig. Er wird ewig König sein, es wird ein ewiges Land sein, er wird ewig Fürst sein, ein ewiger Bund und ein ewiges Heiligtum. Und hier in Offenbarung 21 haben wir gelesen von dem ewigen Heiligtum, das hier ist, und da drin ist der Thron Gottes und des Lammes. Und wie lange? Ewig. Das Land ist hier eine Stadt. Das ist bildhaft gesprochen. Das Land, von dem im Alten Testament gesagt wird, dass es ewig sein wird, das Erbe, von dem Petrus gesprochen hat, dass es unverwelklich ist und unvergänglich und im Himmel ist, das ist hier eine Stadt. Das sind Bilder, die verwendet werden, ja. Wir wollen hier einen kurzen Schnitt machen, bevor wir dann in Kapitel 22 uns noch einige Dinge anschauen
wollen, wir können hier ein Lied singen, wenn es gut ist.
Himmlisches Haus.
Wir wollen jetzt noch Kapitel 22 die Elemente anschauen, die hier gezeigt werden. Hier ist die Rede vom Leben in dieser Stadt, Kapitel 22, Verse 1 bis 5. Es werden hier die Dinge beschrieben, die man wirklich braucht zum Leben. Nicht nur zum Existieren, sondern um wirklich zu leben. Und es ist wunderschön. Das Wasser des Lebens, der Baum des Lebens, die Blätter dieses Baumes des Lebens, der Thron, der Gottesdienst, das Licht und das Regieren. Sieben Dinge werden hier genannt. Schauen wir uns die an. Zuerst das Wasser, Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Fluss von Wasser des Lebens, der glänzte wie Kristall und ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Was braucht der Mensch zum Leben? Das Wichtigste, was der Mensch zum Leben braucht, ist Wasser.
Hier haben wir aber Wasser des Lebens. Das heißt, es geht hier um ein geistliches Leben. Das Leben ist der Herr Jesus. Und das Wasser des Lebens ist auch das Wasser, das vom Herrn Jesus fließt. Wer zu mir kommt, der trinke. Trinke. Das Wasser, das ich dir geben werde, wird eine Quelle werden in dir, ja, sagt der Herr Jesus zur Samariterin. Also hier, um in der Ewigkeit zu leben und in alle Ewigkeit zu leben, braucht man Wasser des Lebens. Wann beginnt die Ewigkeit? Nun, für jeden Christen beginnt die Ewigkeit in dem Moment, wo er wiedergeboren wird. Da kommt das ewige Leben in den Christen hinein. Und dieses ewige Leben wird nie aufhören zu leben. Dieses ewige Leben ist der Herr Jesus Christus selber. Und solange wir mit ihm in Verbindung bleiben, bleiben wir mit dem ewigen Leben in Verbindung. Das heißt, wir nähren uns jetzt von ihm, wir trinken von ihm. Er ist die Quelle des Lebens, ihm verdanken wir unser Leben und in alle Ewigkeit schöpfen wir von ihm. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit ihm sprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ihm vertrauen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an ihm anschließen. Das Wasser brauchen wir ständig, wie die Pflanze, die wir immer wieder gießen. Wenn die Pflanze nicht gegossen wird, bekommt sie kein Leben mehr. Dann wird sie verdorren. In alle Ewigkeit, mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Jesaja 12, Vers 3. Mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Dieses Wasser wird nie lauwarm. Das bleibt immer frisch. In Laodicea war das Wasser lauwarm. Wissen Sie warum? In Laodicea, da hatten sie eine Heilquelle. Da war das Wasser heiß in der Nähe. Das war eine Thermalquelle. Da war das Wasser heiß. Und dann kamen sie das Wasser mit langen Kanälen haben sie in die Stadt geleitet. Und wie kam das Wasser an? Lauwarm. Und wenn man es getrunken hat, dann musste man es wieder ausspucken. Ja? Man mag nicht, wenn man sich entweder erfrischen oder wenn es ganz heiß ist, dann ist es gut. Heißes Wasser ist gut, da kann man Tee machen draus. Ja? Aber lauwarm, weder heiß noch kalt, das spuckt man aus dem Mund aus. Ja? Also in Laodicea hatten sie lauwarmes Wasser, fade und alt. Aber der Herr Jesus, sein Wasser ist frisch. In Hesekiel wird auch davon geschrieben, in Hesekiel 47, da kommt der Strom des Wassers des Lebens und er fließt so reich über das ganze Land. Das ganze Land wird bewässert von diesem Strom, der aus dem Tempel herausgeht. Hier kommt der Strom aus dem Thron Gottes heraus. Das Zweite, was der Mensch braucht, Vers 2, inmitten der Straße und des Flusses von beiden Seiten her, Baum des Lebens, der 12 Früchte brachte, jeden Monat, jeden einzelnen Monat lieferte er seine Frucht. Also um in Ewigkeit zu leben, braucht der Mensch Frucht vom Baum des Lebens. Was ist denn die Frucht vom Lebensbaum? Ja, ich darf fragen, was ist denn die Frucht vom Apfelbaum? Ja, Äpfel. Und was ist die Frucht vom Lebensbaum? Leben. Geistliches, ewiges Leben. Also das ist auch eine Nahrung für unseren geistlichen Menschen, für unseren innersten Menschen, Genuss von Gott. Und die Frucht ist süß, die Frucht ist gut. Jeden Monat ist die Frucht da, man braucht sie nicht, man braucht gar keinen Kühlschrank. Keinen Kühlschrank, kein Gefrierschrank und keine Marmelade kochen aus der Frucht, damit sie dann aufbewahrt wird für die nächsten Monate. Alles nicht nötig, es gibt ja jeden Monat neue frische Frucht. Da ist es nicht nötig, ja. Herrlich, alles frisch, kein Wintervorrat anzulegen. Für die damaligen Leute war das oft schwierig. Ja? Die hatten keinen Kühlschrank, keine Vorratskammern. Da kannst du ständig essen und frisch, wird nie alt, immer genug vorhanden. Keine Wartezeit zwischen Saat und Ernte. Oh, jetzt muss ich wieder ein Jahr warten, bis der Apfelbaum wieder Äpfel bringt. Nein, alles sofort da, jeden Monat. Der Weg zum Baum des Lebens ist frei, zugänglich, jeder darf dort essen. Das ist so, wie in Hesekiel 47 beschrieben ist. Er führte mich an den Fluss, heißt dort Hesekiel 47 und Vers 7. Da, als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses viele Bäume auf dieser und auf jeder Seite. Jeden Monat brachten sie ihre Frucht. Genau gleich wie hier in Offenbarung. Das ist eine Parallelstelle im Alten Testament. Hesekiel 47, Vers 7. Drittens, was braucht der Mensch zum Leben? Und die Blätter des Baumes dienten zur Pflege der Völker. Die Blätter des Baumes dienten zur Therapie, Therapeia heißt es hier im Griechischen, Therapie der Völker. Therapie ist die Gesundheitspflege, das Wohl der Völker. Das heißt, welche Völker denn? Ja, alle Völker, die kommen, nicht nur die Juden dürfen kommen. Die Tore sind ja offen, diese Stadt. Die sind offen nach allen Richtungen und aus aller Welt dürfen die Menschen kommen. Nicht nur für Israel ist diese Stadt. Das ist ein Jerusalem für die Völker, nicht ein Jerusalem für die 12 Stämme Israels. Die dürfen auch kommen, wenn sie sich bekehren. Ja, jeder, der sich bekehrt, kommt. Und die, die jetzt kommen, auch aus Deutschland kommen sie. Und aus allen Ländern. Und diese Völker essen von den Blättern des Baumes zur Gesundheitspflege. Also was braucht der Mensch, um zu leben? Nun, er braucht Gesundheit. Er braucht ein Wohl, das Wohlergehen. Also damit die fortwährende Gesundheit gepflegt wird. Das ist so wie im Garten Eden. Da war der Baum des Lebens. Und Adam konnte, wenn er vom Baum des Lebens aß, konnte er leben. Und wenn er immer isst, dann lebt er ewig. Er lebt von der Lebensfrucht. Ja? Und nach dem Sündenfall bekommt er keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens, denn sonst würde er ewig leben. Und Gott hat ihm gesagt, nein. Jetzt geht es dem Tod entgegen. In einer gefallenen Situation, so wie jetzt, wäre das Leben auch kein Glück für dich. Da zog der Tod ein damals. Aber hier, da ist kein Tod. Hier ist Leben und ewige Gesundheitspflege. Also wir dürfen unsere Gesundheit natürlich auch heute pflegen. Wir dürfen auch heute Dinge tun, damit wir gesund bleiben. Natürlich, sollen wir ja auch. Aber das ist dann eine ewige Gesundheit dort. Und die Blätter sind dazu da. Das heißt, das beweist, dass es dort keine Krankheit gibt, weil die Leute werden sich immer von den Blättern therapieren lassen. Das heißt also die Gesundheit pflegen lassen. Da wird man also nie krank, wenn man solche Blätter hat. Das ist wie in Hesekiel 47, Vers 12. Am Ufer, auf dieser und auf jener Seite Bäume, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Und da heißt es, und die Früchte werden dienen zur Speise und die Blätter zur Heilung, zur Therapie, zur Gesundung. Und jeglicher Fluch wird nicht mehr sein. Wenn man Blätter hat und diesen Lebensbaum hat und dieses Lebenswasser, dann wird der Fluch nicht mehr sein. Der Fluch, der an das Alte erinnert, an den Sündenfall erinnert, dort hat Gott den Erdboden verflucht. Dort wird der Erdboden nicht verflucht sein. Oder soll ich sagen Himmelsboden? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Der neue Boden jedenfalls, der wird nicht verflucht sein. Ja? Keine Versuchung mehr. Kein auf die Probe gestellt werden mehr, kein Sündenfall mehr. Viertens, Vers 3, was braucht der Mensch? Viertens, der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, in dieser Stadt, und seine Knechte werden ihm dienen. Also hier, der Thron Gottes wird in ihr sein. Um ewig zu leben, braucht der Mensch einen Thron. Sie sagen, wieso? Weil wir Menschen sind und nicht Gott. Der Mensch ist darauf angelegt, von einem Thron beherrscht zu werden. Und dieser Thron ist nur einer, der Thron Gottes. Der Mensch an sich ist immer ein Abhängigkeitswesen. Der Mensch ist nie Gott und er wird nie Gott werden. Auch in der Ewigkeit nicht. Denken Sie nicht, Sie werden Götter. Nein, wir werden weiterhin, so wie wir jetzt von Gott abhängig sind, heute, so werden wir in Ewigkeit von Gott abhängig sein, von seiner Herrschaft, von seinem Thron. Und wir werden es wünschen. Wir werden jeden Tag in der Ewigkeit zu ihm sagen, Herr, was ist heute dran? Du bist mein König und mein Leben gehört dir auch heute. Das wollen wir ja heute jetzt schon. Das hat der Heilige Geist in unsere Herzen gelegt, dass wir ihm dienen wollen, dass wir ihm seine Herrschaft haben wollen. Führung braucht der Mensch. Der Mensch ist auf geführt werden angelegt. Ohne diese göttliche Autorität über sich kann kein Mensch ewig leben. Also sie anerkennen alle das Thronrecht Gottes. Es gibt hier keine Rebellion. Es gibt hier nur Unterordnung, es gibt keinen Unfrieden. Alles echte Menschsein besteht im Beherrschtwerden von Gott. Wissen Sie, wir können nur Mensch sein, wenn der Herr Jesus Christus durch uns sein Menschsein lebt. Menschsein, so wie Gott sich Menschsein vorgestellt hat, kann nur einer, Jesus Christus. Und deshalb kam er durch den Heiligen Geist in unser Leben, dass wir durch ihn wirklich Menschen sein können. Solche Menschen, die nach dem Bilde Gottes leben und geschaffen sind. Und in der Ewigkeit wird es auch so sein. Glauben Sie nicht, in der Ewigkeit brauchen wir den Herrn Jesus nicht mehr. So wie wir ihn heute jeden Tag und jede Minute brauchen, um fruchtbar zu sein für die Ewigkeit, so brauchen wir in der Ewigkeit den Herrn Jesus auch jede Minute der Ewigkeit. Wir werden von ihm leben und in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Diese Stadt und diese Bewohner der Stadt haben nicht Autorität in sich selbst, sondern die Herrlichkeit haben sie von dem Thron und von dem Lamm. Fünftens, was braucht der Mensch, um zu leben? Fünftens, Vers 3 am Ende, und seine Knechte werden ihm dienen. Es gibt ja mehrere Wörter für dienen in der Bibel. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt Gottesdienst tun. Gottesdienst, bitte missverstehen Sie das nicht. Gottesdienst ist nicht das, was wir am Sonntag zwischen 9:30 und 11 machen. Nicht das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist ein Leben für Gott, wo der Priester sich Gott widmet. Im Alten Testament haben die Priester den Gottesdienst getan. Im Neuen Testament ist jeder Christ ein Priester. Das war, was hier, also hier könnten wir übersetzen, sie werden ihm priesterlich dienen, wie Priester. Priester sind Menschen gewesen, der hohe Priester hat es auf sein Stirnband geschrieben, heilig dem Herrn. Das heißt, gewidmet dem Herrn. Mein Leben ist ganz dem Herrn gewidmet, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Mein ganzes Leben gehört nur Gott und für seine Interessen bin ich da. Das sagte ein Priester mit dieser Aufschrift, heilig dem Herrn. Und wir dürfen das sein. Hier geht es um wahre Gottesverehrung, direkter Zugang, direkte Anbetung. Es ist interessant, seine Knechte, das ist ein besitzanzeigendes Fürwort, seine, wessen Knechte? Seine Knechte, wer ist gemeint? Gott und das Lamm. Die zwei, Gott und das Lamm, werden wie einer behandelt. Gott und das Lamm sitzen auf dem Thron und diese zwei sind einer, seine Knechte, des Gottes Knechte und des Lammes Knechte. Wer des Lammes Knecht ist, ist auch Gottes Knecht und wer Gottes Knecht ist, ist auch des Lammes Knecht. Und wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren, sagt der Herr Jesus. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Die mich lieben, will ich ehren. Die mich ehren, will ich ehren. 1. Samuel 2, Vers 30. Und sie werden sein Angesicht sehen, das gehört auch dazu. Zum Dienen gehört hier ein Stehen in der Gegenwart Gottes. Der Priester stand in der Gegenwart Gottes. Einmal im Jahr ging er da hinein in die Gegenwart Gottes, dann stand er in der Gegenwart Gottes, aber nicht ohne Blut und nicht ohne so viel Weihrauch, dass er ganz gehüllt war in Rauch. Mit großen Zittern ging er da hinein an dem großen Versöhnungstag, in die Gegenwart Gottes. Er wusste, er hat ein schlechtes Gewissen. Er wusste, die Sündenschuld ist immer noch da, solange sie nicht am Opferkreuz von Golgatha getragen wurde. Sie werden, aber diese hier werden ohne Schleier und ohne Weihrauch und ohne Zittern in das Angesicht Gottes schauen. Sie werden sein Angesicht sehen, eine ganz andere Art zu dienen. Heute dienen wir dem Herrn und wir lernen es, meinem unsichtbaren Gott zu dienen. Manche von uns haben immer wieder Schwierigkeiten, ich vergesse immer wieder, der Herr ist ja da, der Herr ist ja da. Ach, ich habe es vergessen, dass er da ist. Jetzt habe ich mich falsch benommen, weil ich gar nicht an ihn gedacht habe. Und wenn ich mir dann wieder bewusst mache, dass der Herr da ist, dann weiß ich wieder, wie ich mich zu benehmen habe und wie ich richtig reagiere. Und wir müssen es uns immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir ihn nicht sehen. Aber das wird ein anderes Dienen sein. In seiner Gegenwart. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und sein Name wird an ihrer Stirn sein, habe ich schon gesagt. Der Priester, was hat er an der Stirn? Heilig dem Herrn. Und dieser, da steht der Vater, der Name des Vaters an der Stirn. Haben wir gelesen in Offenbarung 14, Vers 1. Das Malzeichen des Vaters steht an der Stirn. Sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das heißt, sie gehören Gott und sie dienen Gott. Sie sind ihm zugeordnet, gewidmet. Der Name ist wieder hier der Name Gottes und des Lammes, beides. Sein Name bezieht sich auf Gott und das Lamm. Wieso denn gerade an der Stirn? Weil hinter der Stirn das Denken beginnt. Hinter der Stirn, die Stirn ist, es steht für das, was im Kopf ist, ja? Das Denken, das Gehirn. Das Denken soll ganz sich um Gott drehen. Und das wird sich auch um Gott drehen. Diese Knechten werden ihm dienen und ihr Denken wird geprägt sein von Gott. Und heute auch. Wir dürfen das heute schon tun. Jemand hat mal gesagt, du wirst, was du anschaust. Du wirst das, was du liebend ansiehst. Das wird dich prägen. Das, wovon du begeistert bist, das wird dich prägen. Wird dich prägen diese Welt? Wird dich prägen das Internet? Wird dich prägen irgendwelche Menschen, die da als Stars verkauft werden um teures Geld? Was wird uns prägen? Oder die Nachrichten, die zum Teil nicht stimmen, die uns beeinflussen in eine Richtung, die Medien? Was prägt mich? Wovon lasse ich mich prägen? Das, was du anschaust, anhörst, womit du dich in deinen Gedanken beschäftigst, das wird dich prägen. Nur für Gott sind diese Priester da. Sechstens, was braucht der Mensch, um zu leben? Nacht wird dort nicht sein, sie bedürfen keiner Lampe noch des Lichtes einer Sonne, weil Gott, der Herr, über ihnen leuchtet. Licht braucht der Mensch, um zu leben. Licht. Ohne Licht kein Leben. Hier ist es aber das Licht von Gott. Beständige Erleuchtung. Ach, wir haben diese Woche gemerkt, wie begrenzt wir sind in unserem Verständnis. Wir suchen da in Offenbarung herum, alles zu verstehen, und wir merken, wie düster es uns manchmal ist innerlich. Hier ist das Licht von Gott, da ist beständige Erleuchtung, da ist keine Unklarheit mehr. Gott ist unausforschlich und wir werden ihn in Ewigkeit lang erforschen. Wir können ihn erkennen, wir werden ihn erkennen, aber wir werden ständig von ihm lernen. Das wird nicht langweilig, glauben Sie mir. Nach 1000 Jahren in der Ewigkeit soll keiner denken, nach 1000 Jahren, also jetzt habe ich alles gesehen im Himmel, also jetzt ist es wirklich genug, jetzt gehe ich schlafen. Das wird keiner machen. Gott selber ist der Gegenstand des Erforschens und Erkennens. Welch eine Person. Wissen Sie, auf dieser Erde denken wir, ja, die Schweiz ist schön, da müssen wir auch noch hinfahren und dort und das und jenes muss man entdecken. Aber würden wir jetzt 1000 Jahre leben, dann hätten wir die Schweiz schon, würden wir die Schweiz schon kennen. Und dann kennen wir auch die andere Welt auch. Und wenn wir 10.000 Jahre leben würden, dann würden wir die ganze Welt, alles in- und auswendig kennen, ja? Und dann, was machen wir dann? Ja, dann tun wir Daumen drehen und warten, bis die Zeit vergeht. Hier ist eine Person. Und eine Person, die kann man nie ausloten. Und zwar eine solche Person wie Gott, wie der Herr Jesus. Die kann man nie erforschen. Er ist unausforschlich in seinem Wesen. Wir haben ja mit unseren Menschen schon, wir leben zusammen, ich lebe mit meiner Frau schon über 25 Jahre zusammen und ich kenne sie immer noch nicht wirklich tief. Ich meine, ich kenne vieles von ihr, aber sie ist eine Person. Eine Person ist etwas, wir sind geschaffen für Personen. Gott hat uns erschaffen, damit wir Gegenüber haben. Und wir lernen uns kennen tiefer und tiefer. Aber die höchste und schönste Person ist Gott selber. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben 1000 Jahre mit Gott Gemeinschaft, sagen wir dann, Gott, also jetzt bist du mir langweilig geworden, jetzt kenne ich dich schon ziemlich gut, ich suche mal was anderes. Niemals. Gott wird sagen, jetzt hast du mal angefangen, einen kleinen Hauch von mir zu verstehen. Mach weiter die nächsten 1000 Jahre und dann die nächsten 1000 und die nächsten Millionen. Gott ist unerforschlich. Wer ist Gott? Was muss das für eine Person sein, dass wir in Ewigkeit von ihm erleuchtet werden, von ihm Licht bekommen und uns mit ihm beschäftigen dürfen, mit seinen Herrlichkeiten. Und wenn wir die Bibel lesen, dann beten wir, Herr, schenk uns Licht, dass wir dich sehen, mehr und mehr. Wir möchten dich erkennen. Petrusbrief, wachset in der Erkenntnis Jesu Christi und Gottes. Der Zustand in der Ewigkeit ist nicht statisch, nicht beständig gleich, sondern es ist Wachstum im Erkennen. Siebtens und letztens, sie werden als Könige herrschen in alle Ewigkeit. Das ist die Aufgabe. Was braucht der Mensch, um zu leben? Er braucht eine Aufgabe, und zwar eine Aufgabe, die seiner Würde entspricht. Die Würde des Menschen ist hoch. Er ist aus Gottes Hand hervorgegangen. Und jeder Erlöste hat eine von Gott für ihn bestimmte Aufgabe. Hier heißt es, herrschen als Könige. Ja, worüber sollen wir denn herrschen? Nun, mitherrschen mit Christus. Nicht über die anderen Gläubigen, nein. Ihr werdet Engel beherrschen. Wir wissen gar nicht, wie viele Engel es gibt. Steht nirgends in der Bibel, wie viele Engel es gibt. Aber vielleicht mehr als die Menschen, wahrscheinlich viel mehr als die Menschen. Wir werden über Engel regieren. Wir werden über Gottes weitere Personen, die er erschaffen hat, das sind ja die Geistpersonen, die Engel, regieren. Hier entfaltet sich die Persönlichkeit des Menschen optimal. Hier entfaltet sich das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Wenn heute ein Mensch geboren wird, ein Baby, dann schauen wir das an und denken, ein unbeschriebenes Blatt. Und jetzt wächst das Kind auf und jetzt bekehrt es sich und jetzt lernt es etwas von Gott mehr und mehr. Und jetzt wird es ein erwachsener Mensch und jetzt wird es ein alter Mensch, der reif ist und viel gelernt hat. Und jetzt geht er in die Ewigkeit und hat dem Herrn Jesus schon viel erkannt, vieles gelernt. Und jetzt in der Ewigkeit geht es erst richtig los. Gott entfaltet die herrlichen Dinge, die er hineingelegt hat in den erlösten Menschen. Sie werden über Engel regieren. Wir herrschen, weil er herrscht und unsere Verbindung ist mit Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus herrschen wir. Vielleicht denken Sie, lieber nicht herrschen, also ich mag das nicht, das Herrschen. Ich verstehe das auch, ich mag das auch nicht. Aber wir regieren ja durch Jesus Christus. Das ist ja der Eigentliche, durch den wir regieren. Und in Abhängigkeit mit ihm. Wir regieren nicht selbstständig. Keine Angst. Wir möchten alles mit Christus tun. Und wie lange dauert dieses? Sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Das wird nicht aufhören. Die neue Welt, die andere Welt, die unsichtbare Welt, die himmlische Welt ist eine Welt ohne Ende. Sagen Sie nicht ohne Zeit. Das stimmt nicht. Es ist schon Zeit, aber es ist ohne Ende. Das ist ein Unterschied. Es ist verherrlichte Zeit. Verherrlichter Raum und verherrlichte Zeit. Möge der Herr uns segnen und möge der Herr uns Gnade schenken, unsere Gedanken dorthin zu lenken, was er mit uns vorhat, zu seiner Ehre. Wollen wir aufstehen zum Gebet, wollen uns einige leiten im Gebet. Treuer Gott, wir beten an, wir stehen da daneben, wenn wir diese Dinge lesen und sagen, Herr, was hast du hier eigentlich vor? Aber wir bekommen ein Verlangen, dir zu dienen, dich, den wir heute schon kennen dürfen, heute schon näher, mehr kennenzulernen. Danke, dass für uns das ewige Leben schon längst begonnen hat, als wir uns dir geben durften, Herr, als du in unser Leben kamst. Danke, dass du das Neue geschaffen hast, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen durch die Verbindung mit dir, und hilf, dass diese Verbindung bleibt, dass wir immer dich vor Augen halten, Herr, und dass wir alle das Ziel erreichen, alle dieses neue Jerusalem erreichen, dass niemand auf der Strecke bleibt, auch von den jungen Menschen hier, die hier sind, die dich vielleicht noch nur ein bisschen kennen und die vielleicht noch nicht wirklich bekehrt sind. Herr, hilf ihnen von ganzem Herzen zu sagen, Herr Jesus, jetzt möchte ich dein Eigentum sein, von heute an und für immer. Wenn du so etwas Wunderbares für uns getan hast, auf Golgatha, am Kreuz, und es getan hast, damit wir in Ewigkeit mit dir vereinigt bleiben. Herr, ich danke dir für den Ausblick, den du uns gibst in die Zukunft. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir jeden Tag mit dir leben dürfen. Und wie schon heute gesagt wurde, dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Wie wunderbar, Herr. Hilf uns, dass wir uns vor Augen halten, wer du bist und wer wir sind. Aber wir dürfen sagen, wir dürfen, sind Geliebte in den Augen Gottes durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Danke, Herr, für all dein Helfen, dass wir ständig auch merken dürfen. Amen.
Allein das Hören von dieser Herrlichkeit will man gar nicht aufhören. Wie wird es sein, wenn wir es wirklich erreichen und von Angesicht zu Angesicht dem Herrn sehen? Ich denke, da sind wir nicht mehr an die Zeit gebunden, dass wir aufhören müssen, weil es schon 11 ist, oder freuen wir uns auf diese Zukunft, auf die Gemeinschaft, diese Gemeinschaft, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir sind schon jetzt in dieser Gemeinschaft. Der Herr möge Gnade geben.